Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
1968 war das Jahr, das die Welt verändert hat. Denkt man an das Jahr 1968, hat man sofort Bilder von langhaarigen Hippies auf LSD und wütenden Studenten vor Augen. Unter dem Namen Mai 68 ist die Pariser Revolte damals zur Ikone der Protestbewegung in Europa geworden. Und besonders ein junger deutsch-französischer Student hat sich bei der Bewegung hervorgetan. Daniel Cohn-Bendit. Während der Mai-Unruhen sprach die französische Regierung gegen ihn sogar ein Aufenthaltsverbot aus. Er durfte 10 Jahre lang nicht in das Land seiner Geburt einreisen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, der Politiker und Europäer Daniel Cohn-Bendit. Ich bin Laura Meiss. Daniel Cohn-Bendit ist einer, der auch gerne mal etwas provoziert. Das stellte er als Mitglied der Grünen unter Beweis. Mit Äußerungen zur kindlichen Sexualität sorgte er in den 80ern für einen Skandal. Später entschuldigte er sich für seine Aussagen von damals. Daniel Cohn-Bendit ist im April 1945 geboren und war 20 Jahre lang Mitglied im Europaparlament und kennt Frankreich und Deutschland wie kaum ein Zweiter. Heute widmet er sich vor allem seiner publizistischen Tätigkeit. Bei den letzten französischen Filmtagen war Cohn-Bendit Ehrengast in Tübingen. Bei der gemeinsamen Vortragsreihe des Institut Culturel Franco-Allemand Tübingen und des Instituts für Politikwissenschaften der Uni Tübingen sprach er über die Wahlen in Europa, den Islam, Flüchtlinge und sich selbst. Moderiert wurde der Abend von Stefanie Schneider, Landesdirektorin Baden-Württemberg vom SWR. Jetzt kommt erstmal Born to be Wild von Steppenwolf aus dem Jahr 1968.
With the wind and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die.
Steppenwolf mit Born to be Wild von 1968. Übrigens, Sänger und Frontmann von Steppenwolf John Kay, eigentlich Joachim Fritz Krauledert, hat für unser Gast heute eine bewegte biografische Vergangenheit. Kay floh als Junge mit seiner Mutter aus der sowjetischen Besatzungszone nach Hannover und emigrierte später nach Kanada. Ihr hört Mikroeuropa hier auf der Wüstenwelle. Unser heutiges Thema: Daniel Cohn-Bendit und sein Europa. Seine doppelte Biografie als Deutsch-Franzose macht ihn sozusagen zum Inbegriff der europäischen Vielfalt. Doch das war nicht immer so. Lange Zeit war Cohn-Bendit nämlich komplett staatenlos.
Ich bin im Sommer vor anderthalb Jahren jetzt Franzose geworden. Ja, ich war bei meiner Geburt war ich staatenlos. Dann, meine Eltern sind ja 33 aus Deutschland geflohen. Mein Vater war Anwalt, meine Mutter hat Jura studiert. Die haben dann im Krieg ein Kinderheim geleitet für Kinder, deren Eltern deportiert waren, in Montauban. Da bin ich auch geboren. Und meine Eltern glaubten, sie würden nach Amerika gehen. Deswegen haben sie mich nicht erklärt, während mein Bruder, der 36 geboren ist, Franzose war.
Ob Franzose oder Deutscher, spielt für Cohn-Bendit eh keine Rolle.
In Deutschland bin ich ein Franzose, der am besten Deutschland kennt. Und in Frankreich bin ich ein Deutscher, der am besten Frankreich kennt. Und ich fand das immer lächerlich zu sagen, ich wäre Deutscher. Ich bin weder Deutscher noch Franzose. Ich bin ein Bastard. Und deswegen ist es am besten, ich habe die beiden Staatsangehörigkeit. Und somit demonstrierte das meine doppelte Identität. Aber ich muss ehrlich zugeben, wenn es um Fußball geht, bin ich immer für Frankreich.
Im Fußball ist Daniel Cohn-Bendit also auf der Seite der Les Bleus. Das können wir ihm gerade noch so verzeihen. Seit November 2015 herrscht in Frankreich der Ausnahmezustand. Das bedeutet Hausdurchsuchung bei Nacht, Ausgangssperren, Sicherheitszonen. Wie fühlt sich die Lage für die Franzosen im eigenen Land denn gerade an nach diesen Entwicklungen?
Naja, es hat bestimmte Tendenzen in Frankreich radikalisiert. Ich meine, man geht einfach nicht so einfach davon, wenn man das erlebt hat, was die Franzosen, was die Menschen in Paris erlebt haben. Und natürlich, wenn man dann in Paris ist, ist man unsicher. Und es gibt immer zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist, man will sich nicht beugen. Wir wollen unser Leben leben, wir wollen weiter Kaffee trinken im Café und gleichzeitig die ersten Tage wenigstens ist eine Beklemmung und eine Angst und eine Unsicherheit. Und dann fängt in Frankreich aber was ganz Furchtbares an, denn natürlich sind diejenigen, die die Anschläge gemacht haben, Muslime gewesen, sind alle Kinder von Einwanderern gewesen. Das hat zur Konsequenz, dass dann ein Misstrauen verstärkt und Menschen, die leicht zu, sagen wir, rassistischer Abneigung oder zu Ängsten neigen, radikalisieren sich diese Ängste. Und so glaube ich, dass Frankreich eine zutiefst verunsicherte Gesellschaft ist. Und das hat politische, es haben soziale Konsequenzen. Und da wird Frankreich noch viel daran zu knabbern haben.
Auch in Deutschland galt 1977 für 43 Tage der Ausnahmezustand. Während des sogenannten Deutschen Herbstes, als die Terrorgruppe RAF Deutschland mit Anschlägen und Entführungen überzog. Auch bei uns herrschte damals große Verunsicherung und Angst.
Um den Deutschen mal das klar zu machen, stellt euch mal vor oder erinnert euch mal, was für, heute würden wir sagen, eine Hysterie, aber auch real, was hier abgelaufen ist während der RAF-Zeit. So, und das war dagegen gar nichts. Es ist unsinnig, glaube ich, violent, wenn er sagt, wir sind im Krieg oder die Franzosen im Krieg. Aber diejenigen, die im Café an der Terrasse gesessen haben und die Schüsse abbekommen haben, die haben sich wie im Krieg gefühlt, die waren im Krieg. Sie wurden abgeschossen. Und dann kam Brüssel und dann kam Nizza. Ich meine, Nizza ist auch deswegen so furchtbar, weil im ganzen Land wird gefeiert, Feuerwerk und Bälle, Tanzen und plötzlich so ein Anschlag wie in Nizza, das verunsichert natürlich. Das heißt, was bleibt und wann können wir einfach in Ruhe leben und feiern? Und das Das beschäftigt die Franzosen sehr.
Nach Sylvie Fortin mit Il est à toi, mon cœur, geht es hier weiter auf der Wüstenwelle. Daniel Cohn-Bendit spricht dann über die Präsidentschaftswahl in Frankreich.
Tu n'as pas à te plaindre, ni vivre dans la peur. Non, tu n'as rien à craindre, il est à toi, mon cœur. Il est sage et docile, il n'ira pas ailleurs. Tu peux dormir tranquille, il est à toi, mon cœur. Il est à toi, il est à toi, il est à toi, bien plus encore qu'il est à moi. Et lorsque je te quitte, épargne-moi tes pleurs, je te reviens bien vite, il est à toi mon cœur. Depuis ce soir d'automne qui m'a porté bonheur, si nul est à personne, il est à toi mon cœur. Il est à toi, il est à toi, il est à toi, bien plus encore qu'il est à moi. N'aie pas le moindre doute, l'amour n'est pas menteur. Seul sur ma route, il est à toi mon cœur. Et quoi qu'il nous arrive, de pire ou de meilleur, pour mourir ou pour vivre, il est à toi mon cœur. Il est à toi mon cœur. Ouais, il est à toi mon cœur.
Für Aufregung sorgte die Präsidentschaftswahl in Frankreich definitiv. Am 7. Mai, also nächsten Sonntag, gibt es eine Stichwahl zwischen dem parteilosen Emmanuel Macron und Marine Le Pen, Parteichefin des Front National. Die Wahl ist nicht nur entscheidend für Frankreich, sondern bestimmt auch den weiteren Weg Europas mit. Cohn-Bendit war bei den letzten französischen Filmtagen zu Gast in Tübingen. Bei der gemeinsamen Vortragsreihe des Institut Culturel Franco-Allemand Tübingen und des Institut für Politikwissenschaften der Uni Tübingen sprach er über die derzeitige politische Lage in Frankreich.
Die politische Situation in Frankreich ist entsetzlich. Sie ist entsetzlich, weil die Linke sich völlig disqualifiziert hat. Ich würde gar nicht sagen, dass Hollande alles falsch gemacht hat. Das Problem ist, dass Hollande den Fehler gemacht hat, den praktisch viele Linken machen, wenn sie im Wahlkampf sind. Sie versprechen etwas, wovon sie wissen, dass sie es gar nicht machen können und wollen. Und damit schaffen sie eine Stimmung, die dann nur enttäuscht werden kann.
Denn was Frankreich fehlt, so Cohn-Bendit, ist frischer Wind in der Politik.
Es gibt viele junge Menschen, die die Nase voll haben von dem Politikbetrieb in Frankreich. Und derjenige oder diejenigen Kräfte, die was Neues schaffen, um diesen jungen Menschen eine Möglichkeit zu geben, sich einzubringen, der kann am Ende wirklich Sieger nicht 2017, aber mittelfristig in den Auseinandersetzungen. Es ist wirklich absurd, die Situation. Wenn ich die Leute in Frankreich treffe, sage ich, Dani, du musst kandidieren. Sage ich, hör doch mal auf. Erstens will ich nicht Präsident werden, zweitens würde ich nicht Präsident werden, zweitens ist das ganze System einfach gaga. Also überlegen wir uns, wie wir dieses System verändern. Und es sind meiner Meinung nach, es gibt diese Möglichkeit, weil diese Wahl zeigt, wenn ich Macron jetzt wegnehme, dass wir seit 15 Jahren, alle wie sie sind, links wie rechts, sind es immer, immer die gleichen Personen. Und das kann nicht gut gehen. Ob es Mélenchon ist, ob es Marine Le Pen, ob es Juppé ist, ob es Sarkozy ist, ob es Hollande ist, ob es Montebourg ist. Es sind immer die gleichen, die immer das Gleiche sagen. Und jetzt ist die Linke auseinandergefallen. Und dann haben wir noch in Frankreich, das schmerzt mich besonders, haben sich die Grünen in Frankreich total ins Abseits gestellt. Wenn ich bedenke, wir hatten bei der Europawahl 17% fast, ja, 16,8, ja, 2009. Und heute sind die, ihre Kandidaten bei 1,5, 1,8%. Das heißt, auch da ist keine Erneuerung zu erwarten.
Besonders in Frankreich und in Deutschland wachsen ja zurzeit die nationalistischen Bewegungen besonders stark. Auch im Rest Europas sieht es nicht viel anders aus. Die AfD lag zuletzt bei 20%. Le Pen könnte tatsächlich die nächste französische Ministerpräsidentin werden. England ist bereits aus der EU ausgetreten und Polen schafft seine eigene Verfassung ab. Das hört sich erstmal nach düsteren Zeiten an. Aber wieso tauchen diese Bewegungen gerade überall auf? Eine mögliche Ursache, die in Deutschland immer wieder zur Sprache kommt, ist, dass sich viele Menschen abgehängt vom Rest der Gesellschaft fühlen und meinen, nicht mehr mitreden zu können. Daniel Cohn-Bendit sieht aber noch einen weiteren Grund.
Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen das, was man Globalisierung nennt, nicht mehr verstehen. Und das macht Angst, Unsicherheit. Und aus dieser Unsicherheit versuchen sie rauszukommen mit einer, ich nenne das mal so, einer nationalistischen Regression. Und ich glaube, das ist das Problem. Wir haben es nicht geschafft, also die politisch Handelnden, die Globalisierung so zu regulieren, dass das Verhältnis vom Lokalen zum Globalen transparenter wird. Und das ist eine schwere Niederlage.
Was muss also getan werden, damit sich die Menschen wieder in der verwirrenden Zeit der Globalisierung zurechtfinden und etwas Kontrolle zurückgewinnen?
Wenn es uns nicht gelingt, zum Beispiel die Weltmärkte sozialökologisch zu regulieren, was bedeutet das? Bedeutet, dass wir eine Welthandelsorganisation haben, die aber die großen Verträge, ökologischen Verträge, sozialen Verträge, die auf UN-Ebene geschlossen wurden, nicht in der Regulierung des Weltmarkts einbezogen werden, dann haben wir eine völlig absurde Debatte.
Ein Beispiel.
Ich wundere mich, jetzt wird in Deutschland der Wirtschaftsminister, fährt nach Peking und sagt, oi, böse, böse, so geht's nicht. Also, so wie die Chinesen den Markt verstehen, geht nicht. Aber vor ein paar Jahren hat man die zugelassen bei der Welthandelsorganisation, ohne wenigstens eine Bedingung zu stellen, dass in China die Freiheit der gewerkschaftlichen Organisation damit eingeführt wird. Denn wenn die Chinesen sich gewerkschaftlich organisieren können, werden sie den Preis ihrer Arbeitskraft nach oben erkämpfen. Das ist überall so gewesen. Und wenn wir das nicht gemacht haben, wundern wir uns jetzt, dass die Chinesen Dumpingpreise durchsetzen können.
Die stärkere Regulierung des Weltmarktes wäre also eine Möglichkeit, sich im Netz der Globalisierung wieder zurechtzufinden. Gleich erzählt uns Daniel Cohn-Bendit, warum das Bild von Frankreich als der Grand Nation nicht wirklich verstehen kann. Hier gibt es jetzt erstmal ein bisschen Musik von Django Reinhardt mit Kuckuck.
Rameaux verdissent, coucou, voici le printemps. Coucou, le beau soleil brille, coucou, et les yeux des filles, coucou, en font tout autant. Que faites-vous encore à sommeiller? Éveillez-vous, éveillez-vous, le monde est transformé. Moi bien vite, coucou mon cœur vous invite, coucou, il faut nous aimer.
que faites-vous? Que faites-vous encore à sommeiller? Éveillez-vous, éveillez-vous, le monde est transformé. Coucou, ouvrez-moi bien vite. Coucou, mon cœur vous invite. Coucou, il faut nous aimer.
Gleich wieder hin. Es ist zu heiß, um es wirklich geil zu finden. Ein Schritt reicht, da ich tropft Schweiß vom Kinn. Pack mein Sack in Eis und da bleibt er drin. Die Stadt dreht ab, schreit nach Wind. Man ist platt, wenn man draußen Zeit verbringt. Alle Frauen halbnackt im Titan Stream. Wenigstens ein Fakt, von dem ich begeistert bin. Ich hab Fieber, lieg auf dem Rücken. Ich brauch Waffen für den Krieg gegen Mücken. Ich halluzinier, hab trockene Lippen und träum von Schneeflocken und Skihütten. Meine Fresse glänzt, bin durchnässt und kämpf mich zum Kühlschrank holen. Freshes Hemd, brauch kein Testament, auch der letzte Cent geht drauf. Ich kauf mir ne Aircondition, denn meine Stadt hat Fieber, sie tropft und klebt. Wir haben schwere Glieder, der Kopf tut weh. Wir sind wie ein alter Hund, wir grad noch steht. Wir haben's verzockt, verbockt. Der Doktor kommt zu spät. Dickes B an der Spree. Der Winter tut gut, der Sommer tut weh. Die Sonne knallt, die Mülltonnen qualmt. Unter den Linden heißt unter den Palmen. Die Luft steht, über mir schwebt der Smog. Ich bin Krebs, werd lebend gekocht. Meine Gegend ein Sumpf, ein schäbiges Loch. Wenn es regnet, verbinden Stege die Blocks. Ich geh zur Post mit Machete. Verwandte aus Schweden schicken Care-Pakete. Vorräte, Kostenendknete. Ich klau meiner Katze die letzte Grete. Meine Fresse glänzt, bin durchnässt und kämpf mich zum Kühlschrank holen. Freshes Hemd, brauch kein Testament. Der Westen pennt, bis der ganze verpestete Hexenkessel brennt. Meine Stadt hat Fieber, sie tropft und klebt. Wir haben schwere Glieder, der Kopf tut weh. Wir sind wie ein alter Hund, der grad noch steht. Wir haben's verzockt, verbockt, der Doktor kommt zu spät.
Ich gehe vor die Tür. Es ist sehr heiß, vielleicht bin ich morgen nicht mehr da, wer weiß. Es macht mich geil, dass die Stadt so nach Scheiße stinkt und ich bis zu meinem Sack im Asphalt versink. Riesige Menschenmassen pilgern Richtung Alaska. Die einzige Flüssigkeit in der Stadt ist mein Arschwasser. Hyänen reißen trockene Menschen im Park. Spontane Selbstentzündungen jeden Tag.
Du willst wissen, welcher Teufel dich geritten hat? Ich hatte einen dicken Sack und du einen Hitzeschlag. Hydranten explodieren, Rentner dehydrieren. Ich steige aufs Kamel, erteile einen Befehl und die Karawane sucht sich neuen Lebensraum. Berlin stinkt nach gestrandeten Spreejungfrauen. Hier leben Atzen, die dich für eine Dusche killen. Die Straßenkatzen suchen und mit der Lupe grillen.
Meine Stadt hat Fieber, sie tropft und klebt.
Fox mit KZ und Fieber hier bei Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Viele Länder glauben, wenn sie sich nur wieder mehr auf die eigene Nation konzentrieren, dass es ihrem Land bald wieder besser geht. Make America great again und so. Auch in Frankreich ist das Bild der Grande Nation immer noch präsent.
Diese Frage der Grande Nation ist in der Tat für mich immer das Faszinierende, wie das immer noch funktioniert. Ein Präsident kann nur glaubt, nur gewählt zu werden zu können, wenn er A sagt, welches Potenzial in der französischen Gesellschaft gibt, das ist nachvollziehbar, und zweitens, wie groß und wie wichtig die französische Nation ist. Aber das ist, glaube ich, obwohl man es in Deutschland nicht so formuliert, in Deutschland genauso schwierig.
Denn ein Weg ohne Europa, den sieht Cohn-Bendit alles andere als rosig.
Wenn Sie die Europadebatte führen, da müssen Sie ja eigentlich als politisch Handelnder Folgendes den Deutschen und Franzosen sagen. In 30 Jahren, angesichts der Globalisierung, wird der Einfluss Deutschland in der Welt ähneln, sagen wir Luxemburg in Europa, und der Einfluss Frankreich Andorra in Europa. So, wenn Sie das mal fortführen. Das heißt, diese ganzen Nationalstaaten werden die zivilisatorischen Leistungen, die sie vollbringen wollen, auch mit dem Sozialstaat verbunden, nicht mehr vollbringen können als Nationalstaat. Das ist in Frankreich vielleicht noch schwieriger als in Deutschland, aber im Grunde genommen in beiden. Und wenn man die Regression, die nationale Regression in Frankreich und Deutschland sich antut, ist genau dieses Problem. Dieses Problem zu glauben, dass wir morgen angesichts entweder werden die Amerikaner, die Chinesen für uns entscheiden, wie wir leben werden, oder wir werden das mit Europa, durch Europa entscheiden und ein Wort mitzureden haben. Und diese Debatte, die sind wir im Moment dabei zu verlieren, sowohl in Deutschland wie in Frankreich. Weil wir führen nicht mehr diese Debatte. Wir begründen nicht mehr Europa. Wir begründen nicht nur mit dem Frieden, das ist sehr wichtig, aber wir begründen es nicht mehr angesichts der Globalisierung. Das habe ich vorhin vergessen. Und genau da ist meine Hoffnung, dass bei jungen Menschen, Macron spricht da ganz anders, das ist ein neuer Speed drin, ja, der hat eine ganz andere, auch europäische, proeuropäische Position.
Die Rückbesinnung einiger Regierungen und Bevölkerung auf das Nationale hat ganz unterschiedliche Gründe. Ein Thema, was nicht nur in Deutschland, sondern europaweit immer wieder aufkommt, ist die Flüchtlingssituation. Daniel Cohn-Bendit sagt, dass er von einer Lösung durch eine Zwangsverteilung der Geflohenen auf alle EU-Länder wenig hält.
Das funktioniert nicht. Dann haben wir Polen, da haben wir Orban, Ungarn. Orban sagt, nee, 196 Flüchtlinge für Ungarn, das ist zu viel. Das schaffen wir nicht. Ja? So, wir können jetzt Jahrzehnte, wir können stundenlang diskutieren, wie unsinnig, wie reaktionär Orban ist. Das stimmt. Da mache ich der CDU einen Vorschlag. Orban, seine Partei, ist Mitglied der Europäischen Volkspartei. Wenn seine Politik die Menschlichkeit verlassen hat, schmeißt sie wenigstens aus der Europäischen Volkspartei im Europaparlament raus. Dann werdet ihr auch clean. Sonst ist es sehr, sehr zweifelhaft, was ihr da macht.
Stattdessen hat er einen eigenen Vorschlag.
Warum macht Europa nicht eine Agentur für Migranten und Flüchtlinge? Und diese Agentur macht einen Vorschlag. Alle Kommunen, Dörfer, Regierungsbezirke, Departements, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen, wo auch immer, kriegen eine finanzielle und personelle Unterstützung.
Die Regierungsbezirke könnten dann selbst entscheiden, ob sie die Kapazitäten und den Willen haben, Geflohene aufzunehmen. Und sie könnten selbst entscheiden, ob sie 20 aufnehmen wollen oder 200. Somit wären die Kommunen nicht mehr an die Vorgaben ihrer Regierung gebunden.
Da hätte man die europäische Gesellschaft mobilisiert, dank den Kommunen und den Städten, gegen die Regierung. Und dann hätte man diese Zwangsverteilung, die brauchte man nicht, weil es genügend wäre. Es gibt Untersuchungen, die sagen, es gäbe genügend Kommunen in Frankreich, in Deutschland, auch in Polen gibt es Städte wie Posen und so weiter, die bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Und das wäre beispielhaft ein Aufbauen einer europäischen Solidarität von unten nach oben. Das ist mein Vorschlag.
Ein interessanter Vorschlag. Doch eine Frage bleibt. Denn wie viele Kommunen und Bürgermeister würden sich gegen die Entscheidung ihrer Regierung stellen? Doch Cohn-Bendit bleibt optimistisch und sagt, wir schaffen das. Doch auch Angela Merkel hat nicht alles geschafft. Im letzten Jahr gingen die Bilder vom Dschungel in Calais um die Welt. Dort lebten ca. 10.000 Flüchtlinge unter katastrophalen Bedingungen und warteten auf eine Chance, nach Großbritannien zu gelangen, bis das Camp Ende des Jahres schließlich geräumt wurde.
Calais ist ein Problem, was, ich werde es mal salopp sein, mitverantwortlich ist Frau Merkel. Ab dem Moment, wo die Europäer Dublin beschlossen haben. Was war das? Die haben ja beschlossen, wenn Flüchtlinge kommen, dann müssen sie den Antrag darstellen, wo sie irgendwie in Europa ankommen. Das war für Länder wie Deutschland und Frankreich wunderbar. Ja, die anderen müssen die Drecksarbeit lernen, denn wer kann schon aus seinem Frankfurter Flughafen da bis Deutschland kommen? Als die Italiener um Hilfe gerufen haben, vor 2-3 Jahren, ja, haben Merkel und Hollande gesagt, nee, Dublin, 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 das ist euer Problem. Ja, nur zur Erinnerung.
Besonders solidarisch ist das nicht besonders gewesen von Frankreich und Deutschland. Doch das mit den Fremden bei sich aufnehmen, das fiel den Menschen schon immer schwer, weiß Kun Bendit.
Es ist schwer. Gesellschaften tun sich schwer, Fremde aufzunehmen. Im 18. Jahrhundert taten sich die Amerikaner schwer, Deutsche aufzunehmen. Pfälzische Bauern wurden angegriffen, weil die Gefahr, sagen sie, dass diese Deutschen germanisieren würden, die Vereinigten Staaten. Also es gibt die wahnwitzigsten Geschichten. Und deswegen müssen diejenigen nicht, dass sie Gutmenschen sind. Diejenigen, die sagen, aus rationalen, humanen Gründen, wir müssen eine Situation schaffen, wo Flüchtlinge, die das erleben, was in Syrien erlebt ist, in Aleppo erlebt ist, wir müssen uns mobilisieren und wir müssen endlich die Schnauze aufmachen gegen diejenigen, die Flüchtlingsheime anzünden. Wir dürfen dem nicht zuschauen, ansonsten werden wir eine humane Gesellschaft nicht herstellen können oder sie verlieren.
Werte, die lange Zeit als selbstverständlich galten, sind es scheinbar nicht mehr. Und wie bei allem, was man als zu selbstverständlich wahrnimmt, besteht die Gefahr, dass es einem irgendwann ganz verloren geht.
De choses à se dire, et tes histoires seront bientôt usées. Quand je serai blottie contre la fatigue, des jours à la mer qu'on veut oublier. Et voilà que tu ne peux plus chanter. Je crois bien que je suis seule à t'aimer. Tes lèvres le temps de mille mensonges. Que tu ne prends plus la peine de raconter. Et tu m'as volé ce qu'il reste de l'été, des berceuses que tu chantais pour me calmer. Ne me laisse plus ici, ne me laisse plus cette fois, même si je ne suis rien pour toi. Même si je ne suis rien pour toi. Je me rappelle les secrets en cavale, laissés en murmure au creux de mes bras, que je porterai si lourd de tourments. Je t'entends encore crier doucement. Pourquoi voulais-tu encore donc de moi, alors que je quittais toutes ces pensées? Tu ne me voulais que pour ces quelques mois. Pour t'aider toujours à mieux l'oublier. Et tu m'as volé ce qu'il reste de l'été, des berceuses que tu chantais pour me calmer. Ne me laisse plus ici, ne me laisse plus cette fois, même si je ne suis rien pour toi. Même si je ne suis rien pour toi. Même si je ne suis rien pour toi.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ihr habt gerade Blockparty mit Helikopter hier bei Mikro Europa auf der Wüstewelle gehört. Wir haben heute schon darüber gesprochen, dass viele Menschen wieder einen starken und unabhängigen Nationalstaat haben wollen. Weil viele das Gefühl haben, in Zeiten der Globalisierung die Kontrolle verloren zu haben. Und weil immer mehr Menschen denken, ihr Land würde überfremdet. Eine große Rolle spielt dabei auch die Religion. Denn die Islamfeindlichkeit wächst in vielen Ländern. Dabei spielen nicht nur Terrorattacken eine Rolle, sondern auch die patriarchale Kultur vieler östlicher Länder. Der Autor und Politiker Daniel Cohn-Bendit hat sich auch viel mit Religion beschäftigt. Wie sieht denn die Zukunft des Islams in Deutschland aus?
Also ich glaube, es wird irgendwann einen europäischen Islam geben. Klar ist, dass der Islam als Religion einen Säkularisierungsprozess vor sich hat, der schmerzlich sein wird. Und das kennen die Katholiken, die Protestanten und die Juden zu genügend, ja, wie schmerzhaft es ist. Mich ärgert nur, wenn jetzt in Deutschland und in Frankreich wir so tun, als ob wir praktisch immer emanzipiert wirklich diese Freiheit der Religion hatten.
Die Zeiten, in denen es auch bei uns mit der Religion noch ganz anders aussah, die ist noch gar nicht so lange her, weiß Cohn-Bendit.
Also ich erinnere mich nur, ja, dass auf dem Lande noch vor 40, 50 Jahren die meisten älteren Frauen Kopftuch hatten. Ja, und mein Gott, so frei war man nicht. Ich kann mich erinnern, Baden-Württemberg, Bayern, wenn man Katholik war und die Tochter oder Sohn würden Protestantin oder Protestanten heiraten, so toll fand man das nicht immer, ja. Geschweige denn, wenn mal ein Jude käme, ja, also das war nicht immer herzlich willkommen und frei. Aber dieser Emanzipationsprozess, das war ein Kampf. Das war ein blutiger Kampf.
Diesen Kampf kennt Daniel Cohn-Bendit persönlich. Unter den vielen Demonstrationszügen 68 in Paris fand einer unter einem bemerkenswerten Slogan statt. Nous sommes tous des Juifs allemands. Zu Deutsch, wir sind alle deutsche Juden. Die Demonstranten protestierten damit gegen die Ausweisung Daniel Cohn-Bendits aus Frankreich, der als Denis Le Rouge zum Idol und Staatsfeind geworden war, auch weil er Jude war.
Diesen Kampf wird es im Islam auch geben. Nur wir müssen denen helfen, die sie führen sollen. Wir können nicht für die Muslime diesen Kampf oder für die muslimischen Frauen diesen Kampf führen. Wir müssen den Frauen, die den Kampf führen, denen müssen wir helfen und nicht so tun, als ob wir alles besser wissen, wie sie diesen Kampf gewinnen können. Das ist für mich das Wichtigste. Es gibt Situationen, die mich auch in den ganzen Medien ärgern. Ja? Also wenn Herr Gauland sich hinstellen kann im Fernsehen und einfach sagt, ja, der Islam, wir wollen die Muslime nicht, weil der Islam nicht demokratiefähig ist. Daraufhin sagt die gute Frau Illner, alle Muslime, da sagt Herr Gauland, nee, es gibt bestimmt ein paar, wo es gehen würde. Es ist unfassbar. Und wenn wir dieses Unfassbar nicht brandmarken, dann schleichen sich solche Dinge ein. Also, es ist schwierig mit den Muslimen. Es ist nicht einfach. Es ist manchmal nicht einfach mit den Katholiken. Es ist manchmal nicht einfach mit den Protestanten. Es ist nicht manchmal einfach mit den Juden. Also die fundamentalistischen Juden, die sind nicht easy. Das kann ich Ihnen sagen, ja. Also nur mal, sie müssen nur nach Jerusalem gehen, ja. Also nur um zu sagen, Religionen sind ein Problem. Solange die Religionen nicht säkularisiert sind, sind sie für eine freie, offene Gesellschaft ein Problem. Das müssen wir einfach sagen.
Die Anschläge von Paris, Nizza oder Brüssel rufen die Frage hervor, wieso sich die Attentäter überhaupt radikalisiert haben. Oft kommt man zu dem Schluss, dass sich diese Leute deshalb islamistischen Gruppen anschließen, dass sie nicht richtig in die Gesellschaft integriert sind. Besonders in Frankreich und Belgien stellen die Banlieues Problemgebiete dar, die von Gewalt und städtischer Verwahrlosung geprägt sind. Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit ist hier sehr hoch. Diese Mischung bildet einen guten Nährboden für die Radikalisierung. Heißt es also, mehr Integration gleich weniger Terror?
Also ich finde, wir sollten aufpassen mit diesen schnellen Erklärungen. Stellt euch mal vor, alle Arbeitslosen würden anfangen zu bomben. Gute Nacht. Gute Nacht. Also irgendwie ist die soziale Erklärung genügt nicht. Ich glaube, das zusammenfallen verschiedene Komponenten. Die eine Komponente ist sicherlich, dass es in den westlichen Gesellschaften, aber in den Ländern wie Frankreich und Belgien, nicht gelungen ist, den Islam oder die Einwanderer und die Kinder von Einwanderern so, also zu integrieren, so im, aufzunehmen, würde ich sagen, in der französischen Gesellschaft, dass sie sich Teil dieser Gesellschaft fühlen, dass sie akzeptiert fühlen. Sie sind, stimmt, die, viele kommen aus Familien, die kennen nur die Arbeitslosigkeit in der zweiten oder dritten Generation. Nur die, die gehandelt haben, waren alle nicht arbeitslos.
Was muss denn getan werden, damit sich nicht immer mehr Menschen radikalisieren, religiös sowie politisch?
Die Lösung ist nicht so einfach, naja, wir werden jetzt eine bessere Sozialpolitik machen und dann ist die Sache gelöst. Nein, die Gesellschaft ist auseinandergebrochen. Diese Gesellschaft ist auseinandergebrochen und jetzt diese terroristische, mörderische Ideologien und Bewegungen existieren und sie führen einen Krieg. Und jetzt gibt es parallel, wie wird man jetzt wieder diese Unsicherheit zurückdrängen, wie wird man eine zurückgewinnen, eine Situation, wo man mit den Menschen anders reden kann. Das ist die Herausforderung. Und deswegen muss die Frage stellen, wie kann sich die französische Gesellschaft verändern? Wie können wir die Diskurse in der französischen Gesellschaft so verändern, dass der Wunsch, Reformen zu wollen und nicht aus Angst, jeden Reformvorschlag abzulehnen. Dies wird eine gesellschaftliche Auseinandersetzung sein, wo keine politische Person, sondern da werden verschiedene Leute, da werden Medien, das wird meiner Meinung nach in den nächsten 2 Jahren nach der Wahl die Grundherausforderung und die Grunddebatte in Frankreich sein.
Gesellschaftliche Veränderungen sind hier also gefragt. Wir sind fast schon am Ende unserer kleinen Sendung. Gleich zum Abschluss verrät Daniel Cohn-Bendit, den ihr hier heute bei Mikro Europa auf der Wüstenwelle gehört habt, wer sein Nachfolger sein könnte. Vorher gibt es noch etwas Musik für euch von Sass mit Trop Sensible.
C'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça veut me tuer. D'être sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça veut me tuer. Tu t'angoisses, tu paniques, t'es en crise quand tu te prends en plein cœur. Sans pouvoir l'exprimer tout de suite, c'est trop fort, ça ferait peur. Solitaire dans ton monde, tu chantes aux étoiles les canines, la terre. Tu sens notre mère qui gronde, à bout de force mais ne peut plus se taire. Tu sens la souffrance comme une bombe, le tic-tac en sourdine. Les puissants qui nous mènent à la tombe et se moquent de notre sort en prime. J'aimerais te dire que ce monde des villes finira par se réveiller. Mais j'ai bien peur que ça ne tienne qu'à un fil. Mais rassure-toi, toi tu seras sauvé. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça va me tuer. Avec ta petite gueule d'ange, tu nous fais voir des masques colorés. Tous ces gens qui te croient innocent, mais toi tu voyages dans l'obscurité. Avec ta petite gueule d'ange, tu laisses croire et ne semble qu'indiquer que dans ta tête y'a que des fleurs, des sourires, des papillons et du chèque vanillé. Je ressens ta souffrance, je la vois, je l'écoute. Être enragé, déçu, c'est normal, mais ce n'est pas la seule route. C'est à toi d'exprimer ta beauté, d'éclairer de tes yeux, si au qu'autour de toi rien ne brille. À toi d'être fort et d'y croire pour eux. Dans ce monde qui fourmille de fantômes, on t'en fera des croche-pieds. Cherche en toi cette lumière au cœur d'un humain et bien plus beau de ce qui n'y paraît. Ne laisse pas l'ignorance te duper, ne crois pas à leurs mensonges. Ils te donnent ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont, existe en toi bien plus que ce qu'on t'a inculqué. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. Sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer. T'es trop sensible, c'est vrai, et les autres voient pas qui tu es. T'es trop sensible, je sais, moi aussi ça a failli me tuer.
Zum Schluss erklärt Kuhn Bendit, wen er sich denn als Nachfolger vorstellen könnte. Wer ist so sehr Europa wie Daniel Rouge? Er antwortet mit einem kleinen Gedankenexperiment.
Stellt euch mal vor, die Europäische Union würde jedes Jahr 2 bis 3 Millionen Erasmus-Austausch finanzieren. Nicht nur Studenten, Lehrlinge und so weiter. Menschen zwischen 18 und 25 Jahren. Stellt euch mal vor, 2 bis 3 Millionen. Wissen Sie, was da passiert? Zwischen 18 und 25 Jahren hat man die Tendenz, sich zu verlieben. So. Und stellt euch vor, zum Beispiel eine Deutsche, deren Eltern Türken sind, studiert Jura aus Frankfurt und will ein Jahr Erasmus in Montpellier, Frankreich, und lernt dort einen Maghrebiner, dessen Franzose, der Medizin studiert. Sie heiraten und haben 1 oder 2 Kinder. Was sind diese Kinder? Türken, Deutsche, Franzosen, Maghrebiner, sie haben nur eine Definition, Europäer. Das heißt, sie würden in 10 bis 20 Jahren solche Menschen mit so einer Biografie so massenhaft produzieren, dass dann die Frage meines Nachfolgers überhaupt kein Problem wäre.
Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I know my savior's love is real. You know it's real. You've got the love. You 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 got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. You've got the love.
Daniel Cohn-Bendits Lösung für Europa heißt also multikulturelles Speed-Dating. Das klingt fast so fantastisch, dass es schon wieder klappen könnte.
La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac pic-pac, pic-pic. Glou-glou-glou font tous les dindons. Et la jolie cloche ding-ding-dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Il y a du lilas et il y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum boum. Je n'entends que boum boum, ça fait toujours boum 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 boum.
Das war's von uns hier von Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute war der Politiker Daniel Cohn-Bendit und sein Europa. Unser Radioprojekt entsteht übrigens im Rahmen des Studiums der Medienwissenschaft an der Uni Tübingen. Ich heiße Laura Meist und dann an den Reglern saß heute Fabian Schaller, die Redaktion hatte Ulrich Hegele. Und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagnachmittag.